Wir haben zu reden. Der Allgäu-Hit Sonntalk mit Norbert Kolz.
Sie ist professionelle Trauerrednerin und plant und gestaltet Hochzeiten. Aber sie ist keine Hochzeitsplanerin. Auf diesen Unterschied legt sie Wert. Beim Interview habe ich jedoch keinen großen Unterschied festgestellt, denn sie ist da, wenn es Probleme bei der Hochzeitsgestaltung gibt. Natürlich hat das, was sie macht, Grenzen. Dennoch versucht sie immer, dass dieser schönste Tag im Leben ein voller Erfolg wird. Zu diesem Thema ist gleich Nina Erle zu Gast im Sonntag. Sie hat viel zu erzählen zum Thema Hochzeit, heiraten, vorbereiten und vieles mehr. Schauen Sie manchmal im ZDF das Traumschiff an und danach gibt es die Kreuzfahrt ins Glück. Und in dieser Sendung gibt es immer einen Hochzeitsplaner. Den Begriff darf und soll ich jetzt in der Sendung nicht benutzen, hat mir mein Gast heute gesagt. Es geht um Hochzeitsplanung, aber nicht auf einem Traumschiff. Aber Sie wissen jetzt, um was es in den nächsten beiden Stunden geht, ist eher ein lockeres Thema, was wir uns heute rausgesucht haben. Nina Erle, sie ist die Frau, die Hochzeiten plant. Nina, wir kennen uns schon lange, bleiben beim Du. Ich sage schönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ich da sein darf.
Gerne doch. Freue mich riesig, dass wir die Sendung machen können. Und wenn ich jetzt angefangen habe mit sowas Trivialem wie einem Traumschiff, der Kreuzfahrt ins Glück, ist das, was der Zuschauer dort erfährt, das Leben einer Frau, die Hochzeiten plant?
Sowohl als auch. Ich denke, das Thema Hochzeiten hat sehr, sehr viele Facetten. Das kann natürlich wirklich glitzerig, schön, entspannt und ja, traumschiffmäßig sein. Aber hinter den Kulissen geht es natürlich auch ein bisschen wilder manchmal zu. Wichtig ist, dass man den Plan behält, die Ruhe behält und ja, die Ruhe auch fürs Brautpaar behält.
War schon ein guter Hinweis. Das heißt also, wenn jemand plant zu heiraten, ein bisschen konfus, es geht um die Entscheidung und dann muss man ja auch die Eltern, die Schwiegereltern davon überzeugen. Da drängt sich jetzt die Frage auf, ist das eigentlich immer noch oder ist das jetzt konservativ? Geht man heute noch zu den Eltern der Braut und bittet um die Hand?
Also mein Hauptteil der Hochzeitsplanung bezieht sich in meinem Fall auf die Zeremonien und da bekomme ich natürlich ganz, ganz viel erzählt. Und die Person, die den Antrag stellt, und ich sage bewusst nicht der Mann, weil das können auch die Damen machen, es ist schon oft noch so, dass um die Hand angehalten wird. Und ich finde das auch einen total schönen, respektvollen Umstand. Und natürlich gibt es Paare, da ist es nicht so wichtig aus diversen Gründen, aber der Trend geht schon noch Richtung Tradition.
Ist aus deiner Erfahrung heraus, wenn du dann die Gespräche führst und dann sind ja viele Informationen bei dir angekommen und gesammelt worden mittlerweile, ist es immer noch so, dass in den meisten Fällen der Mann um die Hand anhält oder ist es auch immer mehr umgekehrt?
Also die meisten sind sicherlich die Männer, aber es gibt auch wirklich jedes Jahr eine Handvoll Damen und natürlich gibt es auch genügend gleichgeschlechtliche Ehen inzwischen. Mein Highlight war immer noch, dass wirklich beide am selben Tag einen Ring in der Tasche hatten und beide am selben Tag den Heiratsantrag geplant haben. Da sieht man, wie nah sich Menschen stehen können.
Sagt Nina Erle zu Gast im Sonntag an diesem Sonntagvormittag hier bei Radio Allgäu-Hit. Sie nennt sich ganz streng nicht Hochzeitsplanerin. Das will sie nicht, aber sie plant Hochzeiten. In diesem Sinne, damit wir denen, die sich Hochzeitsplaner nennen, jetzt hier nicht verärgern. Nina, aber da drängt sich auch die Frage auf, ist das ein Beruf, den man erlernen kann? Und wenn du dich da abgrenzt, warum?
Also ich bin freie Rednerin, das heißt, ich konzentriere mich ganz stark auf die Zeremonien. Das heißt, wenn jemand nicht in die Kirche möchte oder auch darf oder auch in andere Gotteshäuser, dann ist man bei mir richtig aufgehoben. Wir gestalten das komplett frei, die ganze Zeremonie, das Jawort, gestalten das feierlich. Gerne auch sehr authentisch und es darf auch ein bisschen crazy sein, geht aber natürlich auch ganz traditionell. Und die klassische Hochzeitsplanung, also es gibt für beides auch natürlich Seminare, Weiterbildungen etc. Beides sind aber freie Berufe und die Hochzeitsplanung kümmert sich dann um dieses Gesamte, um den gesamten Tag, zum Teil schon auch am Tag zuvor, um irgendwelche Kennenlernessen etc. pp.
Also das aber jetzt sind wir, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, jetzt ja. Sind wir aber genau schon so dabei, weil du von dieser Rede gesprochen hast. Ja. Wer sich deine Homepage anschaut, der entdeckt da aber vieles, dass du auf die Wünsche eingehst. Am Ende ist dieser ganze Prozess, wenn ich das richtig verstanden habe, der endet am Ende immer in dieser Rede, aber vorher sind viele, viele, viele Dinge, die du organisierst, weil die anderen es nicht können oder nicht wollen.
Also wer wirklich ich muss das jetzt, glaube ich, kurz separieren. Wer wirklich ein rundum sorglos Paket in Sachen Planung hat, der sollte sich wirklich eine ausgeschriebene Hochzeitsplanerin, das wirklich als eigene Berufsbezeichnung auch gilt, suchen. Ich als Rednerin werde zum Teil dazu gebucht, zum Teil einzeln gebucht. Und wer keine Hochzeitsplanerin im klassischen Sinne explizit bucht, die Personen sind bei mir richtig aufgehoben, weil ich habe wirklich ein Riesennetzwerk, ob ihr einen Fotografen sucht, ob ihr eine Location braucht, die empfohlen werden soll. da habe ich natürlich ein wahnsinniges Know-how inzwischen entwickelt.
Das letzte vor der Musik war ein Netzwerk, das du hast. Informationen sind heute Netzwerke und auch umgekehrt. Also das ist, sage ich mal, ganz zentral für dich, um den Auftrag erfüllen zu können.
Absolut. Also eine Hochzeit steht und fällt mit den Personen, die beteiligt sind. Zum einen natürlich klar mit den Gästen, mit dem Paar. Je besser die drauf sind, desto besser die Party, das sowieso. Aber man braucht zuverlässige Mitarbeiter, man braucht tolle Dienstleister, die wissen, was sie tun, die fair sind, die auch wissen, wie man sich vor Ort ordentlich aufführt. Also es ist ein bunter Haufen. Da unsere Berufe alle nicht geschützt sind, ist das wirklich ein wilder Dschungel. Und da appelliere ich wirklich an alle zukünftigen Paare, die heiraten möchten, dass sie wirklich Acht drauf geben, dass sie erfahrene Dienstleister wählen, dass sie auf Empfehlungen achten. Und dann steht einem perfekten Hochzeitstag wirklich gar nichts mehr im Wege.
Gott, das klingt ja so romantisch. Da möchte ich fast schon wieder ans Heiraten denken. Nein, das lassen wir an dieser Stelle. Nina, du hast dich ja mal entschieden, das zu machen. Wie lange machst du das schon? Und was war so der entscheidende Moment, dass du in dir was entdeckt hast? Das wäre doch was für mich.
Ja, das ist tatsächlich mein 6. Jahr und ich bin da so ein bisschen reingerutscht.
Also das verflixte 7. kommt noch.
Ja, es kommt noch, aber ich sehe dem positiv entgegen. Ja, es war, ja, ich wurde immer wieder gefragt. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen. Ich habe sehr, sehr viele private Kontakte. Und immer wieder kam es, ja, Nina, machst du sowas nicht? Machst du sowas nicht? Und ich habe dann recherchiert und zu dieser Zeit, inzwischen sieht es anders aus, rausgefunden, dass es kaum jemanden gibt, der meine Arbeit anbietet. Also gerade speziell auch die Traureden. Und habe mich dann ins kalte Wasser gewagt und gewonnen und wurde dann ziemlich schnell gebucht. Und seitdem darf ich mich glücklich schätzen, dass ich wirklich richtig gut etabliert bin in der Branche.
Dazu muss man auch durchsetzungsstark sein, könnte ich mir vorstellen. Ist dein Familienleben, ohne dass wir da jetzt zu intim werden, mit Mann und glaube vier Kinder sind es, also da geht richtig die Party ab hier bei dir.
Ja, Struktur ist das A und O und ein unglaublich helfendes Netzwerk natürlich an den Samstagen, wo hauptsächlich die Hochzeiten stattfinden. Wobei der Trend auch inzwischen zu Sonntagen und Wochentagen geht, brauche ich natürlich Unterstützung. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich so viele liebe Menschen habe. Und ja, man braucht Biss, man braucht einen Popo in der Hose, sage ich mal, um das schön auszudrücken. Aber wenn man liebt, was man tut, dann fällt einem das leicht.
Fällt es einer Frau leichter als einem Mann?
Kann ich so nicht sagen. Ich habe sehr, sehr viele Kollegen, die ich sehr schätze, die manchmal auch einen anderen Blick auf Dinge haben, manchmal auch einen etwas pragmatischeren Blick, was auch nicht schadet. Kann ich so nicht unterschreiben.
War das so ein bisschen auch nicht Kritik an dir selbst, also, dass du sagst, Pragmatismus wäre schon manchmal auch ein Mittel, wo ich mir wünschen würde, dass ich in der einen oder anderen Situation ein bisschen mehr davon hätte?
In der Hinsicht bin ich tatsächlich eher männlich unterwegs. Ich bin sehr pragmatisch, aber ich weiß, die große, also ich will jetzt nicht alle in eine Schublade stecken, aber die Hochzeitsbranche kann schon sehr romantisch sein und auch sehr detailverliebt und manchmal braucht es ein bisschen Pragmatismus, um einfach ans Ziel zu kommen. Eine gute Mischung macht's.
Wobei genau dieses Wort pragmatisch zu sein und sehr strukturiert, das widerspricht eigentlich so dem, sag ich mal, dem klischeehaften Bild von einer Hochzeit. So heile Welt, ich komme nochmal zurück, Traumschiff und das alles ist es vielleicht am Ende, sollte es sein, aber auf dem Weg, den du ja beschreitest und dann begleitest, ist es halt nicht immer so.
Ja, das ist, glaube ich, in vielen Dingen so. Ob das jetzt, ich sag mal, ein Theater ist oder ein Film oder eben auch eine Hochzeit oder eine Hochzeitszeremonie. Am Endeffekt erzählt das Ergebnis, wie es dazu kam. Und das läuft manchmal wirklich auch wie geschnitten Brot, wie man hier so schön sagt. Und manchmal ist es ein bisschen holpriger und dafür gibt es uns ja, damit wir euch den Rücken frei halten und auch wenn es holprig wird, dass wir die Nerven bewahren und vielleicht auch mal eine pragmatische Entscheidungshilfe sind, wenn man sich an Kleinigkeiten aufhängt. Das passiert gerne in der Hochzeitsplanung, weil es gibt zu viele schöne Sachen, da kann man sich manchmal nicht leicht entscheiden.
Die Hochzeitsplanung als Single zu machen, egal ob Frau oder Mann oder in dem Falle jetzt verheiratet mit vielen Kindern, ist das mit der Familie bei dir, also Mann, 4 Kinder, dann eine bessere Voraussetzung, als wenn du Single wärst?
Ich denke, organisatorisch hat man, ja, einfach den klassischen Vorteil, man ist nicht so gebunden. Man ist vielleicht auch flexibler, wenn es um Destination Weddings geht. Also man wirklich verreist auch für die Hochzeitsplanungen, für die Zeremonien. Da bin ich natürlich in gewisser Weise eingeschränkter. Wobei, wie gesagt, mit dem passenden Netzwerk ist alles möglich.
Als du deine erste gleichgeschlechtliche Hochzeit planen solltest, wie kam das bei dir an?
So wie jede andere Hochzeit auch. Das ist für mich absolut irrelevant, wer wen liebt. Liebe ist Liebe und von dem her kann ich die Frage nicht beantworten, weil jede Hochzeit hat seine Besonderheiten. Jede Hochzeit, und das ist ja auch unser Job, herauszufinden, welcher Stil passt zu euch. Und soll es extrovertiert werden, soll es total klassisch, elegant werden? Stehen wir barfuß zu Reggae auf einer Wiese? Genau das gilt es herauszufinden und da spielt Geschlecht bei mir absolut gar keine Rolle, genauso wenig wie kulturelle Hintergründe oder sonst was.
Hatte ich auch ehrlich gesagt gar keine andere Antwort von dir erwartet, so wie ich dich kenne und weiß, dass du diese Einstellung dazu hast. Muss man natürlich dann weiter fragen, sind die Herausforderungen jetzt in der Planung, aber auch emotional anders bei gleichgeschlechtlichen Paaren und den Heteropaaren?
Nein.
Ein ganz klares Nein,
Nein.
alles das Gleiche, mit allem, was
Absolut.
dazugehört.
Absolut.
Also, da gibt es die Typen, die wollen ganz einfach eine schlicht sachliche Geschichte und die anderen, die wollen halt viel Pathos mit dabei.
Exakt. Also wirklich jeder Mensch tickt anders und genau die Wünsche erfüllen wir.
Ist dann die Planung hin zu einer sehr kalten, vielleicht sachlichen Hochzeit immer ein bisschen einfacher für dich als umgekehrt?
Mir geht es eher andersrum, aber das liegt an meinem persönlichen Naturell. Ich bin privat ein sehr lebensfroher, lustiger, quirliger Mensch, strahl aber vor Ort dann wirklich, wenn es um meine berufliche Aufgabe geht, sehr viel Ruhe aus. Das lasse ich mir immer wieder sagen und ich bin selbst erstaunt, wie das funktioniert. Und daher liege ich am liebsten lachend mit meinen Brautpaaren auf dem Boden und wir haben die beste Zeit des Lebens. Wenn es aber natürlich sehr, sehr klassisch gewünscht wird, wie gesagt, da habe ich Erfahrung genug, dass ich wirklich jeden Stil bedienen kann inzwischen.
Hast du eigentlich Informationen, jetzt nenne ich das mal sehr kalt, über die Fälle, die du bearbeitest jetzt, wo du jetzt sagst, in diesen positiven Emotionen liegen sie alle flach auf dem Boden und sind alle so happy. Wie viele Ehen sind denn, bei denen du geplant hast, am Ende am Boden?
Das kann ich nicht beantworten, weil mir wird es nicht immer zugetragen. Ich weiß, dass es schon die ein oder andere Ehe gab, die die Jahre nicht überdauert hat. Die Gründe sind mir nicht immer bekannt, aber ich denke, das ist der Lauf des Lebens und das sind persönliche Gründe. Aber von sehr, sehr, sehr vielen Paaren ist mir bekannt, dass sie glücklich sind, inzwischen schon Nachwuchs bekommen haben und alles so läuft, wie sie sich das gewünscht haben.
Diese Ehen, die dann geschlossen werden, bei denen du die Planung übernommen hast, sind das Ehen, die immer Kirche und Standesamt haben, oder sind es auch Ehen, die nur Standesamt haben?
Also die Brautpaare, die ich begleite, die haben im Fokus immer die freie Trauung. Die freie Trauung. Norbert schaut mich gerade etwas fragend an. Ich glaube, ich darf so
Frei,
ehrlich sein.
frei, also die findet nicht im Freien statt.
Nein, ich glaube, wir sollten mal eine eigene Sendung zum Thema freie Trauung machen. Die freie Trauung bedeutet, das ist für alle interessant, die, wie vorhin schon erwähnt, nicht in die Kirche dürfen oder auch nicht möchten. Viele wünschen sich eine deutlich individuellere Zeremonie, sind zum Teil nicht gläubig. Gerade Gleichgeschlechtliche dürfen zum Beispiel auch gar nicht unbedingt überall in die kirchlichen Räumlichkeiten. Und da wird wirklich von A bis Z komplett individuell auf das Paar eingegangen. Die Rede von A bis Z wirklich mit einem leeren Dokument gestartet. Und man darf da auch ein bisschen frecher sein. Man darf wirklich sich so ausleben in dieser Zeremonie und die Liebe so feiern, wie sich's richtig anfühlt für die beiden.
Die, das sage ich jetzt in Anführungsstrichen, diese konservative Vorstellung einer Heirat mit Kirche und Standesamt, also die planst du generell nicht, weil es die Anfrage nicht gibt oder weil du es ablehnst.
Weil mein Steckenpferd die freie Trauung ist. Also das, genau, das ist mein Steckenpferd und deswegen landen die Paare, die bei mir sind, durch die freie Trauung, durch den Wunsch der freien Trauung bei mir. Ich weiß aber, dass es, also gerade der Trend geht auch wieder ein bisschen Richtung Kirche. Es gab eine Zeit lang, da war das gar nicht so sehr gewünscht, aber es ist wirklich beides total am Kommen wieder.
Ist die Bereitschaft jetzt, wie du das formuliert hast, zur Ehe wieder eher ein bisschen konservativer geprägt?
Es ist durchwachsen. Es ist auch ganz unterschiedlich. Also ich merke einen ganz großen Unterschied. Wo kommt das Paar her? Ist es sehr ländlich geprägt? Ist es, wir haben auch hier sehr, sehr viele Paare in der Region, die von außerhalb kommen, die zum Teil aus dem Norden kommen. Und das sind ganz andere Hochzeiten, als wenn jetzt, sage ich mal, im Allgäu im Stadl gefeiert wird. Da muss man dann einfach ganz individuell darauf reagieren.
Das erste Mal, da gehen wir jetzt nicht ins Schlafzimmer rein, sondern wir bleiben da schön anständig draußen und gehen zu deinem ersten Mal im Hinblick auf deine erste Planung. Wann war das?
Also die erste Zeremonie habe ich geplant vor 6 Jahren. Ich kann gar nicht mehr den Monat sagen, das weiß ich gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall schon ein paar Jahre her und es war ein Paar, das jetzt nicht das typische Heiratsalter, wie man sich es oft vielleicht vorstellt,
Da muss ich reingehen. Was ist denn so nach deiner Erfahrung dieses typische, das
Ja.
drängt sich auf. Was ist das typische Heiratsalter?
Ich sage mal, plus minus 30 ist so der Klassiker. Also
Immer noch.
immer noch, ja. Ich glaube, früher war es vielleicht noch 2, 3 Jahre früher, aber inzwischen ist, glaube ich, auch vielen wichtig, dass sie ganz oft höre ich, wenn wir unser Leben im Griff haben, dann heiraten wir. Also wenn das Studium vorbei ist, wenn die Ausbildung erledigt ist, wenn man so ein bisschen sein Leben im Griff hat, wenn wir groß sind, dann
Ist
heiraten wir.
aber auch so ein Satz, wo man dann irgendwann merkt, jetzt habe ich den Moment verpasst.
Ja, und so richtig erwachsen wird man ja doch nie, stellen dann auch viele fest. Also den perfekten Zeitpunkt gibt es einfach gar nicht.
Okay, aber den perfekten Zeitpunkt, das erste Mal, jetzt gerne weitermachen.
Ja, das erste Mal war mit einem Pärchen, die waren gut über 50, die haben sich auch noch gar nicht lange gekannt. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil mir die Diskretion sehr am Herzen liegt, meiner Paare. Aber die kannten sich noch nicht sehr lange und waren auch nicht aus der gleichen Region. Also die haben wirklich Nägel mit Köpfen gemacht. Und an dem Tag, es war draußen geplant, im Allgäu, wunderschön, und es hat Grotte kagelt, wie man so schön sagt. Also es war furchtbares Wetter, es hat eiskalt kagelt. Wir sind dann einfach reingegangen und haben es uns gemütlich gemacht und haben auch dann die Hochzeitszeremonie innen. Wir sind wirklich im Halbkreis, sind die Gäste um das Paar gestanden und es war so kuschelig und gemütlich und es hat so sein sollen. Und das hat mich auch natürlich ganz erklärt, man kann gewisse Dinge nicht planen. Man muss es nehmen, wie es kommt, und dann darf man sich auch den Tag echt nicht verärgern lassen, sondern muss eigentlich das Positive draus sehen. Ich erinnere mich heute noch, wie gemütlich das war, und so gemütlich wäre es draußen mit diesem Abstand durch die Stühle gar nie worden.
Wo findet dieses Gemütliche, was du gerade hier schilderst, wo findet das dann statt?
In den Locations. Also das ist meistens, es gibt hier sehr, sehr viele renommierte Hochzeitslocations. Das sind Gasthäuser, das sind zum Teil Hotels, die einfach Räumlichkeiten zur Verfügung haben, die zum Teil eigene Hochzeitsstadel sogar zur Verfügung stellen. Gerade im Allgäu ist da die Auswahl sehr, sehr, sehr groß und unglaublich schön. Und da gibt es oft Bereiche, in denen man draußen feiern kann. Und wie gesagt, wenn es dann doch mal regnet, dann muss man entweder einen Plan B in einen separaten Raum oder man feiert dann einfach wirklich direkt am gedeckten Tisch los. Das geht auch. Also da kommt es drauf an, was man wünscht.
Also deine Kunden, wenn ich die jetzt so an dieser Stelle nennen darf, die kommen im Prinzip schon mit einer weitgehend klaren Entscheidung, dass sie wissen, wo sie die Hochzeit feiern wollen.
In den meisten Fällen. Es gibt natürlich auch Anfragen. Nina, pass auf, wir wollen im Mai 2025, 2026 heiraten. Hast eine Idee? Wir stehen auf gemütliche Location oder wir wollen unbedingt am See heiraten und da stehe ich natürlich dann gerne beratend zur Seite.
Wenn die Kunden dann oder diejenigen, die deine Dienste in Anspruch nehmen wollen, Nina Erle, sie plant Hochzeiten, wenn die dann vor dir stehen oder auf dem Boden liegen, so wie du das so nett gesagt hast, was nimmst du dann wahr? Gibt es da Leute, die durchaus schon mit einem gewissen groben Konzept kommen oder sitzt dann auch manchmal so die personifizierte Hilflosigkeit vor dir?
Es gibt beide Extreme und das ist immer wieder spannend zu erleben. Wir wissen ja immer beide nicht so, was auf uns zukommt dann. Und manche haben wirklich schon einen dicken Ordner dabei mit 1000 Fotos und genau so wird's und so muss es auch werden. Also da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Und manche sind dermaßen entspannt. Also ich hatte auch meine Braut, die hat eine Woche vorher nur schnell ein Hochzeitskleid gekauft. Also das ist absolute Typsache und ich hake da ein, wo es einfach noch fehlt.
Weil die Antworten geben ja manchmal die Fragen auch für den Moderator vor. Insofern sind es dann auch kurze Schlenker, die man denn macht, weil du Hochzeitskleid sagst. Werden die heute in der Tat immer noch neu gekauft und bleiben dann ewig im Schrank oder leiht man mehr?
Also die Paare, die ich begleite, die kaufen in der Regel ihre Kleider. Allerdings gibt es jetzt auch hier in der Region schon eine Handvoll Brautmodengeschäfte, die Secondhand-Kleider anbieten. Und Laien habe ich jetzt selbst noch nicht erlebt, aber dass man Secondhand-Brautkleid, die sind ja neuwertig, also das sieht man denen ja nicht an und das sind auch wirklich neue Stile. Der Trend geht schon langsam in die Richtung.
Für mich jetzt die Frage an dich, wie sieht denn das mit dem Internet, inwieweit hat das Internet auch deine Arbeit beeinflusst, möglicherweise verändert oder hat dich vor besondere Herausforderungen gestellt?
Ja, das gute Internet, Fluch und Segen. Wir sind abhängig davon, glaube ich, die ganze Branche, wie so viele andere auch. Wir sind natürlich findbar durchs Internet, einmal durch die klassische Homepage und zum anderen natürlich soziale Medien. Und auch das Fluch und Segen, denn es gibt unglaublich viele gestellte, schöne Bilder, in denen Perfektion vermittelt wird. Und wenn man mit solchen Bildern die eigene Hochzeit plant, kann das auch ein bisschen kritisch sein, weil da steckt natürlich oft ein Budget dahinter, hinter diesen gestellten Fotos, das, sage ich mal, Otto Normalverbraucher vielleicht nicht investieren möchte, exorbitante Blumenbouquets etc. pp. Oder auf irgendwelchen extrem teuren Schiffen fotografiert. Und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit den Inspirationen, sich auch vielleicht darauf konzentrieren, okay, ich gucke mich mal bei Personen um, wo man wirklich sieht, das sind authentische Fotos, das sind nicht nur Vogue-Hochglanz-Fotos. Und auf der anderen Seite natürlich, ohne Internet würde man uns höchstwahrscheinlich nicht finden. Klar läuft auch viel über Mundpropaganda und Empfehlung oder ich habe dich schon mal irgendwo gesehen. Aber natürlich, was macht man? Was macht man auch, wenn man ein Restaurant sucht? Man geht ins Internet, googelt und guckt, wie sind die Bewertungen.
Wobei wir ja nicht wissen, wie die KI möglicherweise das Ganze noch einmal verändert.
Ja, das spannendes Thema und das kann ich im Moment auch nicht beantworten. Aber gerade auch was Texte und Fotografie angeht, klar, also ich kenne einige Kollegen, die nutzen aktiv KI.
Wobei du gerade auch die Kosten angesprochen hast. Es gibt ja interessanterweise, wenn man Hochzeiten in Kulturen vergleicht, zum Teil in Länder, die wirklich wesentlich ärmer sind als Deutschland, da werden ja Unsummen investiert, die der Bräutigam zum Beispiel mitbringen muss oder umgekehrt. Ich kenne mich da nicht so aus. Entscheidend ist aber, da wird viel Geld investiert, da wird sich verschuldet. Ist das auch hier bei uns so ein bisschen in einer anderen Form? Also man in Indien, könnte ich mir vorstellen, muss man Kühe mitbringen, vielleicht zu einer Hochzeit oder Ähnliches. Auch Schmuck zum Beispiel in diesen Ländern. Ist das bei uns mittlerweile auch so exorbitant in die Höhe geschnellt, was die Kosten anbetrifft?
Ja, also so eine klassische Aussteuer gibt es, glaube ich, nicht mehr oft, wie man es von früher vielleicht kennt. Ich merke schon, dass der Trend auch dazu geht, dass man sagt, na gut, ich mache vielleicht das ein oder andere selbst, weil ich bastel sowieso gern, also mache ich die Tischkärtchen selber und so weiter und so fort. Es gibt aber auch noch klassisch die Paare, die sagen, ich heirate nur einmal im Leben und wir haben jetzt das Geld auf der Seite, wir haben gute Jobs und wir lassen es jetzt richtig krachen. Und auch da findet man wirklich für jeden Wunsch den richtigen Weg und
jetzt sind wir, weil du das angesprochen hast, schon mittendrin in den einzelnen Dingen einer Planung. Also du machst unter anderem vielleicht so etwas Triviales, aber gar nicht unwichtig am Ende, das sind die Kärtchen für den Tisch. Darum kümmerst du dich? Nein, dann sagt sie, das machst du nicht. Das muss das Hochzeitspaar in eigener Regie dann eben lösen und auch regeln. Daher jetzt die Frage, wo sind die Grenzen dessen, was du tust, was du anbietest, was du möglich machst?
Also wie am Anfang schon erwähnt, das Thema Hochzeitsplanung ist ein breites Feld. Deswegen gibt es ja auch die klassischen Hochzeitsplanerinnen, die wirklich explizit dieses All-Inclusive, die basteln euch die Tischkärtchen, die machen euch die Kerzenständer fertig und so weiter und so fort. Bei mir liegt der Hauptaugenmerk auf der Zeremonie, bin aber außenrum komplett Ansprechpartner für alle Belange. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, wo ihr eure Tischkärtchen machen lassen sollt, dann kann ich euch super gern jemanden empfehlen.
Also, und jetzt ganz kurz muss ich reingehen, wir haben noch so viel. Wenn 5 Tage vor der Hochzeit das Paar anruft und sagt, es hat uns die Location abgesagt, die hatten dort ein Hochwasser, was weiß ich alles. Ja. Was passiert dann?
Dann werde ich versuchen, mit all meinen Mitteln und all meinen Netzwerken, das glücklicherweise sehr groß und sehr, sehr erfahren ist. Ich muss jetzt schauen, dass ich meine Worte gewählt ausdrücke, dem Brautpaar zu helfen, wie es irgendwie geht. Und
also,
immer wieder mal auch, oh, die Sängerin hat abgesagt oder der Fotograf ist
dann krank. Singst du selbst.
Das möchte keiner sehen, aber wenn es irgendjemand will, dann tue ich auch das.
Also, im Prinzip sind dann diese Notfälle, die zwingen dich dann doch in einen Bereich, wo du vorhin versucht hast, dich abzugrenzen, weil du ganz einfach 4-5 Tage vor der Hochzeit das Hochzeitspaar in Gottes Namen ja dort nicht vor diesem ungelösten Problem stehen lassen kannst.
Genau, das gehört jetzt nicht zu meinen klassischen Aufgaben. Dafür, wie gesagt, gibt es nochmal andere Kollegen, die den Fokus auf solchen Arbeiten haben. Aber ich würde wirklich, ich würde mir ein Bein ausreißen für meine Paare. Es ist einer der wichtigsten Tage des Lebens und ich habe dieses Know-how und das gebe ich dann natürlich bei Bedarf gerne weiter.
Diese Abgrenzung, die du dann vornimmst, ist das ein eigener Schutz oder schützt du die anderen oder ist das so ein Gentleman Agreement, in dem du ganz einfach sagst, ich mische mich da bei den Professionellen nicht ein?
Ja, also wie gesagt, in der Hochzeitsbubble nenne ich es immer so schön, gibt es ganz viele verschiedene Berufsbezeichnungen und es gibt, wie gesagt, diese Hochzeitsplanerinnen, die auch den ganzen Tag begleiten. Also die sind wirklich in der Früh vom Getting Ready auf Deutsch, also vom Herrichte bis zum letzten Party-Dance auf dem Dancefloor dabei und unterstützen euch den ganzen Tag. Das mache ich nicht, das biete ich nicht an. Ich bin während der Trauzeremonie da und in der Planung vorab. Wir planen natürlich die Trauzeremonie ganz individuell für euch. Und bin euch mit allen Antworten dann auch, stehe ich euch zur Seite. Und das hat organisatorische Gründe, weil ich mich auf diesen Teil des Hochzeitstages fokussiere und das wirklich Sinn macht, dass man sagt so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und es gibt für jeden Aufgabenbereich an dem Tag einfach Profis und das soll auch so sein und das ist auch gut so.
Sagt dir der Begriff Traummädels etwas?
Ja, zufällig bin ich da Gründungsmitglied. Ja, die Traumädels, wir sind 8 Traurednerinnen aus dem Bereich Bodensee, Allgäu, Oberschwaben. Wir haben uns etwas zusammengetan. Wir kennen uns alle schon sehr lange und möchten den Paaren die Möglichkeit geben, dass sie unter den Traumädels tatsächlich nur Traurednerinnen finden, die schon mehrere Jahre in der Branche sind, die sehr erfahren sind, die einfach etabliert sind und gewisse Werte vermitteln. Und da der Dschungel, wie gesagt, immer unübersichtlicher wird, haben wir gedacht, das ist etwas einfacher dann, sich zu sortieren für die Paare.
Und ist ja letztlich auch ein Stück weit Netzwerk, dass man sich dann eben austauscht. Jetzt muss ich noch einmal fragen, was sind so die klassischen Dinge, die du dann machst? Also die Kärtchen für den Tisch machst du nicht. Notfalls, wie gesagt, im letzten Moment kann man da drüber reden. Ansonsten gibst du Tipps, wo kann man so etwas machen lassen. Gehen wir nochmal zu deinem ersten Fall, dem 50-Jährigen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in diesem Paar. Sind die noch verheiratet?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Hast also im Nachhinein kein großes Feedback dann über die Entwicklung dieser Ehe. Was hast du da konkret gemacht?
Also wir planen die Zeremonie der Trauung. Das ist, ich glaube, ich muss es von vorne kurz erklären. Ich versuche mich kurz zu fassen. Man kennt ja diese kirchlichen Trauungen, die in dem Fall ja nicht stattfinden. Standesamt hat damit auch nichts zu tun. Standesamt muss immer gemacht werden. Das ist die rechtliche Grundlage. Diese freie Trauung, diese Zeremonie ist ein festlicher Akt, in dem man auch die Ringe ansteckt, sich ein Jawort gibt, wo man die Geschichte ein bisschen erzählt und einfach die Liebe feiert. Und das ist meine Kernaufgabe, diese freie Trauung.
Das Paar, das zu dir kommt und dann, du hast vorhin gesagt, es gibt auch die hilflosen Fälle, die dann vor dir sitzen und wirklich, die wollen heiraten, mit tiefster Überzeugung, haben aber keine Ahnung, wie sie das machen. Eltern, Schwiegereltern sind auch nicht unbedingt hilfreich bei diesen Dingen dann. Gibst du Tipps? Was ziehe ich an? Wie kann man sich kleiden? Was ist besonders schön? Was könnt ihr euch leisten? So diese Dinge.
Also ich stehe immer beratend zur Stelle, wenn ich gefragt werde und wie gesagt, durch meine langjährige Tätigkeit habe ich auf fast jede Frage auch eine Antwort. Und es gibt natürlich einen gewissen Leitfaden, den ich auch verfolge. Und gerade wenn jemand noch sehr unentschieden ist, da versuche ich natürlich dann auch mit einem Gespräch einfach eine Richtung zu geben oder rauszufinden oder vielleicht auch zu sehen, oh, ich glaube, das könnte zu dem passen, schlage ich den mal vor. Und dann findet man in der Regel eigentlich immer einen Weg, der für alle perfekt ist.
Kommen wir nochmal auf die Location, die nun auch sinnvollerweise die beiden schon mitbringen sollten. Dann, das wäre für dich so der Beginn einer Planung. Dann hast du einen Anfangspunkt, sage ich mal. Was war denn so als Location das besonders Exotische?
Also ich liebe es, auf Schiffen zu trauen. Witzig, weil du ja ganz am Anfang angefangen hast
Aber
mit
nicht etwa, weil die Ehe dann auch baden gehen kann.
Nein, natürlich nicht. Aber ich bin ja auch ein bisschen am See zu Hause und da schlägt natürlich mein Herz höher. Aber es gibt hier so viele tolle Lokale, ob jetzt am See, in den Bergen oder auf dem Berg. Also wir können auch mit der Sesselbahn hier auf eine Alp fahren und da das Jawort geben. Wir können hier wirklich Schlösser vom Keller bis ins Türmchen hochbuchen und mit dem Helikopter davor landen. Also es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und was ich aber auch sehr, sehr liebe, ich habe es vorher schon mal angesprochen, barfuß auf einem Weinfeld mit Reggae. Also das sind so die echten Momente, wo ich mir denke, es braucht manchmal gar nicht viel. Ihr seid da, eure Gäste sind da, alle sind glücklich und dann ist es perfekt.
Also wenn es hier den Wunsch gäbe und wenn es erlaubt würde, auf dem Sentis in der Schweiz zu heiraten, ist kein Thema.
Überhaupt nicht. Also es wird viel auf den Bergen geheiratet sogar. Es gibt ja die Region absolut her.
Wann hast du denn die meiste Arbeit? Zu welcher Jahreszeit? In welchem Monat?
Also zwischen Mai und September, wobei sich der Trend jetzt gerade in den letzten Jahren auch stark Richtung späten Herbst und auch Winter. Also ich hatte dieses Jahr auch im Februar schon eine Hochzeit und es ist wunderschön. Und ich freue mich sehr, dass die Paare sich da ein bisschen lockerer nehmen und nicht alle im Hochsommer heiraten möchten, weil der Hochsommer ist immer am besten gebucht. Mir tun da manchmal die Herren leid, da sie schon, bevor die Zeremonie überhaupt losgeht, den Schweiß auf der Stirn haben. Und man muss das einfach auch dann gut koordinieren. Und dann sind solche Tipps wie bitte sorgt für Schatten, wo jeder denkt, hoffentlich scheint die Sonne, keiner denkt an Schatten. Wenn dann die Oma Else umkippt, ist halt trotzdem nicht so cool.
Wobei natürlich der Wunsch nach einer Hochzeit im Freien natürlich besonders schön ist. Ich darf in dem Falle jetzt, ohne das explizite hervorzuheben, es gibt viele Locations und auch Außenbereiche am Bodensee und im Allgäu. In Lindau, der kleine Trausaal dort und hinten zum See ist natürlich eine Kulisse. Im Freien, da ist der Sommer natürlich prädestiniert.
Absolut, absolut. Man darf dennoch das Wetter nie außer Sicht behalten. Das ist immer natürlich die große Hoffnung, aber man muss immer auch realistisch bleiben in der Hochzeitsplanung.
Problemlöser habe ich auf deiner Homepage gefunden. Du löst Probleme. Dann gehen wir doch auf diese Probleme ein, die es gibt. Erzähl mal ein bisschen, ohne dass du den Datenschutz verletzt, welche Probleme gab es denn auch? Vielleicht Probleme, die ganz besonders für dich eine Herausforderung waren.
Also es gibt zwischenmenschliche Probleme und organisatorische Probleme.
Schon vor der Heirat zwischenmenschliche Probleme.
Ja, die nicht unbedingt das Brautpaar an sich betrifft, sondern eventuell das Umfeld. Und da selbst da habe ich schon vermittelt, ist jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe, aber auch das hat funktioniert und alle waren happy danach. Glücklicherweise, man muss manchmal Missverständnisse aus der Welt
Darf ich
schaffen.
dich um ein bisschen Konkreteres bitten?
Ja, also als Beispiel, und das ist was, das passiert nicht selten. Ich habe oft Paare, die möchten nicht, dass ein Hintergrund des Glaubens mit in der Zeremonie integriert ist. Also die möchten nicht von Gott gesegnet sein und so weiter. Und dann gibt es aber oft die Eltern, die sagen, wir würden die aber gerne oder wir würden euch gerne fürbitten, klassische Fürbitten, so wie sie auch in der Kirche gesprochen werden, euch vortragen. Und dann ist oft dieser Twist, ja, auf Deutsch gesagt, erlaube ich das oder nicht, weil bei mir die Korrespondenz zusammenläuft und da muss ich dann natürlich vermitteln. Und gerade letztens gab es auch den Fall, wo ja zwei verschiedene Wünsche im Raum standen, unterm Strich dann aber herauskam, dass ein Missverständnis in der Luft lag und das doch sehr wohl als gewünscht im Raum stand und die Eltern super glücklich waren, weil sie das eben vom Brautpaar ganz anders in Erinnerung hatten. Und aufgrund dessen konnten die Eltern das so rüberbringen, wie sie sich's gewünscht haben und das Brautpaar war auch glücklich.
Das ist ja eine richtige, nicht nur emotionale Herausforderung, das ist auch eine rhetorische
Ja.
Herausforderung und vielleicht auch, was viel mit Überzeugungsarbeit zu tun hat.
Glücklicherweise nicht, weil das liegt mir in der Tat fern, dass ich jemanden überzeugen möchte. Also ich möchte auch, wenn jemand einen Wortbeitrag leisten möchte, dann soll das von Herzen kommen. Ich würde jetzt nie auf irgendwelche Angehörigen zukommen und sagen, es wäre schon schön, wenn er was macht, überlegt euch mal was.
Löst du ein Problem, was ich jetzt konstruiere, dass ein junges Paar kommt und sagt, bitte plane unsere Hochzeit. Location haben wir
Ja.
schon. Grobes Konzept gibt es auch. Aber es kommt ein Riesenproblem. Junger Mann, meine Eltern mögen die Braut nicht. Junge Frau, seine Eltern mögen mich nicht, wollen nicht zur Hochzeit, sind dagegen. Kümmerst du dich um sowas auch?
Nein, also ich bringe mich nicht in private Probleme ein. Also ich bin ja keine Therapeutin. Allerdings würde ich in diesem Fall in Erwägung ziehen. So, ihr beiden, jetzt packt ihr euch ein Täschchen an eurem Hochzeitstag. Wir suchen uns ein schönes Plätzchen zu zweit, zu dritt, vielleicht noch eure Trauzeugen und wir machen eine Hochzeit genau so, wie ihr euch wünscht. Lasst diesen Ärger nicht auf euch ein und denkt an euch zwei als Paar und feiert eure Liebe genau so, wie ihr möchtet und im Zweifelsfall zu zweit. Und da gibt es sogar ein Wort dafür, Elopement Wedding. Das bedeutet im allerkleinsten Kreise. Das kann auch in einem Ausland sein, das kann in einem Zeppelin sein, das kann auf einem Berg sein und ich habe das schon erlebt oder auch nur mit den eigenen Kindern am See stehen. Es ist unglaublich.
Ist das gut für eine Ehe, für den Beginn einer Ehe, vor allen Dingen im Nachhinein, weil man ja, die Eltern bleiben, die Eltern auf beiden Seiten und die dann erfahren, ihr habt alleine geheiratet, könnte ich mir ein bisschen schwierig vorstellen.
Darüber möchte ich nicht urteilen und ich bin glücklich, dass es bei mir jetzt noch nie so ein Riesenthema war. Aber ich denke, Probleme gibt es überall auf der Welt und alle werde ich sicherlich nicht schaffen zu lösen.
Nochmal zurück zu den
Ja.
Problemlösungen, die du dann an. Wir hatten jetzt den einen Fall gehabt, es gibt noch ein paar nette andere Geschichten.
Ja, also es sind oft natürlich organisatorische Probleme. Im Sinne von, wir kriegen jedes Jahr, auch meine Kolleginnen und ich, Eigentlich wollte die Cousine meine Hochzeit machen, meine Zeremonie machen. Eigentlich wollte mein Bruder singen. Und 4 Wochen vorher kommt dann natürlich die Realität ans Licht und, oh Gott, die Person kriegt kalte Füße. Und jetzt findet mal jemand 4 Wochen vor dem Trautermin in der Hochsaison, mitten im Juli, der noch Zeit hat. Und da setzen wir wirklich, und da sage ich ganz bewusst wir, nicht ich alleine, da sind wir ein Netzwerk, das ist einfach unschlagbar, setzen alle Hebel in Bewegung, damit der Tag gerettet wird.
Eine Hochzeit kostet Geld, deine Arbeit kostet Geld. Wir wollen da jetzt nicht drüber reden. Trotzdem muss ein bestimmtes Budget, und das ist jetzt sicher etwas ein heikles Thema, bevor wir wieder etwas Musik machen in dieser Sendung mit Nina Erler. Sie plant die Hochzeiten. Kannst du auch mit einem sehr winzigen kleinen Budget, weil ganz einfach dieses Liebespaar sich nichts anderes leisten kann, damit kannst du umgehen?
Ja, man muss dann allerdings auch wieder realistisch bleiben. Ich habe es ja vorher schon mal erwähnt. Also wenn man natürlich nur ein gewisses Budget hat, dann wird man sich nicht alle Dienstleistungen in dem Maße leisten können, wie man sich es vielleicht wünscht.
Aber dein Ziel...
Es gibt allerdings fast für alles eine Lösung. Man muss natürlich kompromissbereit sein.
Also für dich ist immer, so wie ich das jetzt alles rausgehört habe, ganz wichtig, egal wie hoch der Betrag ist, am Ende muss das Brautpaar das Gefühl haben, das war die Hochzeit, das war unsere Traumhochzeit, und die Nina Erler hat viel dazu beigetragen, dass es am Ende so gekommen ist.
Das ist natürlich das größte Lob, das einem entgegenkommen kann. Ja, es soll der Traumtag von diesem Paar sein, und Traumtag ist ja so ein großer Begriff, und das spiegelt für jedes Paar was ganz anderes rüber.
Ich hatte noch etwas, gerade bei dem Paar von mir konstruiert, der Fall, wo die Eltern nicht so zufrieden sind mit der Hochzeit insgesamt, und du sagtest, du bist ja keine Therapeutin. Aber so ein bisschen in diese Richtung, wenn auch nicht studiert, aber muss man im Sinne nicht einer Therapie, aber einer Hilfestellung, einer emotionalen Hilfestellung, das ist schon auch für dich ein Thema.
Ohne Empathie ist dieser Job, glaube ich, nicht möglich. Also man muss unglaublich mitfühlend sein. Man muss manchmal vielleicht auch das Herz auf der Zunge tragen. Das ist auch manchmal nötig. Aber die Paare, die bei mir landen, die kennen mich in der Regel oder lernen mich in meiner Art kennen und wollen das auch. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, es wird was geplant, wo kritisch werden könnte, dann spreche ich das höflich an. Und wie die Entscheidung schlussendlich fällt, steht dann nicht mehr in meiner Hand, aber ich versuche zumindest ein bisschen durch meine Erfahrung auch einen Rat mit auf den Weg zu geben.
Hast du schon mal Fälle gehabt, wo 3 Tage vor dem Hochzeitstermin die Braut oder der Bräutigam angerufen hat und gesagt, ich habe Angst, ich glaube, es ist ein Fehler. Nein, ich glaube, ich sollte besser nicht heiraten. Nein, ich soll es wohl lassen.
3 Tage vorher nicht, aber es gibt natürlich leider, Gott sei Dank selten, aber es gibt auch Absagen.
Ganz entsetzt, warum dann das?
Aus diversen Gründen. Also Corona war natürlich ein super furchtbares Thema. Das war wirklich sehr schwierig. Von der Schwangerschaft bis zur Trennung, bis zur schweren Erkrankung von einem Familienmitglied, das einfach irgendwie die ganze Emotion über den Haufen wirft. Und das ist auch völlig verständlich, dass man dann Fokus auf anderen Themen dann hat.
Was ist die größte Herausforderung für dich? Die Planung junger Paare oder älterer Paare? Was ist die größte Herausforderung? Oder was bereitet dir am Ende vielleicht etwas doch mehr Problemfelder?
Ja, Problemfälle ist immer hochgegriffen. Also die größten Herausforderungen sind für mich, wenn beide von dem Paar sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Ein Teil des Paares möchte am liebsten alles erzählen während der Zeremonie, also wirklich auch die intimsten Details und wo das erste Schäferstündchen, und das können die doch alle wissen. Und der zweite Teil sagt, Gottes Willen, das kannst du doch nicht verzählen. Und das dann so zu verpacken, dass beide zufrieden sind, das ist für mich die größte Herausforderung.
Jetzt gehen wir zu diesem Tag, dem schönsten Tag, dem Hochzeitstag. Und da die erste Frage, welcher Wochentag ist denn so der klassische Heiratstag?
Ganz klar der Samstag. Und dann folgt direkt der Freitag.
Weil Wochenende, absolut. Die meisten haben frei, müssen nicht Urlaub nehmen, die Firma hat zu und beantwortet sich dann relativ schnell. Spielen wir es ganz kurz durch, Samstagmorgen. Wann stehst du auf, was machst du dann nach dem Frühstück, wie beginnt es?
Es kommt ganz darauf an, wo die Trauung stattfindet und wann die Zeremonie stattfindet. Meistens ist es nachmittags, 14, 15 Uhr, das ist so der klassische Trend, wobei ich auch sehr großer Freund von Abendtrauungen bin. Und ich stehe auf, frühstück mit meinen Kids und regel quasi mein Privatleben noch ein bisschen. Und dann geht es darum, was ziehe ich an. Ich versuche natürlich, mich immer passend zum Stil der Hochzeit auch zu kleiden. Also in einem Strandkleid im Schloss ist nicht so passend, genauso wie im eleganten Abendkleid auf der Barfußwiese. Und bin natürlich an diesem Tag schon perfekt vorbereitet. Das heißt, meine Tasche ist gepackt mit allen Gegenständen, die ich benötige, von der Technik, damit man meine Stimme hört. Das ist natürlich alles meine Aufgabe auch, die Rede und alles, was sonst noch mit dem Brautpaar abgesprochen ist. Und spätestens eine Stunde vor der Trauung bin ich sowieso da und schaue, dass wirklich nochmal alles steht oder alle Informationen nochmal kommuniziert werden. Bin so ein bisschen der Ruhepol für die Gesellschaft auch. Und ja, dann geht's mit Vollgas los.
Du bist den ganzen Tag aber dann, auch danach beim Feiern, bist du aber mit dabei.
Bedingt. Also ich bin zum Sektempfang auf jeden Fall noch dabei. Ganz oft haben auch noch Gäste Fragen oder sagen, ja, bist du Freundin von denen jetzt, weil das sagen, nee, wir kennen uns nur geschäftlich. Und das ist eigentlich ein großes Lob, wenn man denkt, man gehört zur Familie.
Die Traurede, die du dann schreibst, die schreibst du ja vorher. Klärst du die, sprichst du die mit dem Brautpaar nochmal ab?
Nein, ganz klares Nein, denn eine Rede lebt von dem Tag, von der Stimme, von der Atmosphäre, von den Gästen, vom Brautpaar. Und ich glaube, ich meine ausformulierte Rede dabei. Aber ganz wichtig sind auch die Momente, die unplanbar sind.
Woher kommen die Informationen, die in diese Rede einfließen?
Vom Brautpaar. Also wir treffen uns und dann nehmen wir uns zwischen 1 und 3 Stunden Zeit, je nachdem, wie viel zu erzählen ist. Und besprechen natürlich auch den Stil. Welche Musik spielt? Gibt es Live-Gesang? Also all diese Punkte.
Bist du, ich muss da, weil ja, nur noch wenig Zeit, bist du schon mal ganz kurzfristig gebucht worden, ja. wo jemand ganz, ganz kurzfristig, und du hattest im Prinzip gar keine Zeit mehr, dich tagelang vorher hinzusetzen, an den Computer und die Rede zu schreiben. Also ein bisschen improvisieren muss das in eine Mischung aus so ein paar Stichworten, aber sonst freie Rede.
So spontan nicht. Ich glaube, das ist in Deutschland ja ungewöhnlich, dass jemand so super spontan ist. Aber 2 Wochen vorher gab es schon, und das ist schon sehr sportlich in unserem Fall, aber auch das perfekt. Trotz keiner persönlichen Kontakte, weil das Paar war aus München, aber durch die digitale Welt lässt sich auch das sehr schnell realisieren.
Fangen also diese, auch wenn du dann die Rede hältst, fängt das alles immer mit diesem Hochzeitsmarsch an?
Nein, nicht mehr. Also ich glaube, wir müssen mal eine grundsätzliche Sendung über moderne Hochzeiten führen.
Naja, es liegt ja schon ein Stück weit zurück.
Nee, also wir sind auch, was Musiktitel angeht, komplett frei und auch der Stil der Musik.
Ja, AC/DC kann es ja auch nicht sein,
ja,
oder
klar,
doch?
Na klar, also wir können auch AC/DC hören. Wir hatten auch schon richtige Rocker-Hochzeiten. Also wie gesagt, bei uns...
Oh, das wäre auch eine eigene Sendung sicher, also, wer Rocker.
Ja, absolut. Also es ist wirklich alles, was gefällt, ist möglich. Und das ist ja das Schöne an dieser freien Trauung, dass wir so frei sind. Das heißt, es muss nicht im Freien sein und es muss nicht auswendig gesprochen sein, es soll frei sein.
Zum Schluss, diese Reden, die du geschrieben hast, die liest du ja ab, ist schon klar. Auswendig kann man die und du wirst nicht alle im Kopf haben. Was war denn schon, wo du dir gesagt hast, das war eigentlich mein schönster Satz, den ich jemals geschrieben und dann auch gesagt habe? Oder diesen schönsten Moment? Kannst du dich da an ein paar Worte erinnern, an 1, 2 Sätze? Das muss ein bisschen überlegen,
ja.
Wo du dann auch im Blick auf dieses Brautpaar, denn das, was du ja vor dir hast, ist ja für dich letztlich auch die Inspiration zum Schreiben dann dieses Textes. Gibt es da irgendetwas besonders Nettes? Oder was vielleicht die Gäste so richtig zum Lachen, zum Schmunzeln gebracht hat?
Ja, also Worte fallen mir tatsächlich nicht ein, weil ich so viele Worte in meinem Leben schon durch meine Ohren sehen und hören habe müssen, dürfen. Aber diese unplanbaren Emotionen, die aufgrund Worte passieren, das ist für mich ein Highlight. Ob das jetzt wirklich ein Tränenausbruch ist oder ein Lachanfall, alles, was ungeplant extreme Emotionen auslöst, ist für mich immer ein Highlight.
Wenn überhaupt, bekommst du ein Feedback und dann welches?
Sehr oft und Gott sei Dank sehr löbliches bisher.
Was für dich natürlich sehr wichtig ist, weil es eine Bestätigung dessen ist, was du dann machst. Jetzt zum Schluss eine vielleicht sehr provokante Frage. Machst du das alleine nur wegen des Geldes, was du bekommst, oder machst du es auch wirklich aus deiner tiefsten Überzeugung, da etwas zu tun, was dir ein Stück weit auch etwas an Erfüllung gibt?
Es wäre schön, wenn die Paare das jetzt beantworten können, weil die sagen mir ganz oft, Nina, man merkt so, dass du das liebst, was du tust, und genau so ist es. Und ich denke, das spürt man auch, und ich habe jetzt auch ein Lächeln im Gesicht, und ich könnte wirklich 1000 andere Jobs machen, wenn ich wollte, aber ich will genau das.
Das war zu spüren in diesen beiden Stunden. Nina Erle, sie plant Hochzeiten, zu Gast an diesem Vormittag hier bei Radio Algorit, bei mir im Sonntag. Nina, ich danke dir sehr, sehr für diese Ausführungen. Das, was du zum Schluss auf meine letzte Frage gesagt hast, das spüre ich dann auch. Wir gehen seit einigen Wochen immer schon etwas locker aus der Sendung. Wir spielen dir gerne einen schönen Schlager, einen schönen Oldie, etwas Nettes, jetzt nicht den Hochzeitsmarsch, nein.
Barfuß im Regen, das war mein Lieblingslied mit 10.
Das ist von Michael Holm.
Das weiß ich nicht mehr, aber das war mal eine Zeit lang. Und wenn du sagst Schlager-Oldie, dann das gerne.
Das ist lange her. Michael Holm hat dieses tolle Lied Barfuß im Regen. Und wenn sie die ersten Takte auch, wer Schlager nicht mag, der wird irgendwo, oh, da klingelt es doch, habe ich irgendwann schon mal gehört. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute dir.
Ich habe zu danken. Schönen Sonntag.
Ja, das wünscht Norbert Kolz Ihnen auch zu Hause. Danke fürs Dabeisein. In einer Woche die nächste Ausgabe. Ich freue mich dann auf Sie. Gemeinsam, Nina, gehen wir jetzt barfuß in den Regen. Tschüss.
Oh yeah. Dein Allgäu, dein Radio.